denke, was man ein bisschen lernen könnte aus der deutschen Perspektive, ist vielleicht ein etwas flexibleres, beweglicheres Finanzierungsbankensystem. Da sind die Dänen etwas beweglicher, so empfinde ich das jedenfalls.
Herzlich willkommen zum Im Talk in der Sommerpause, in den Ferien. Zumindest habe ich selten so viele Abwesenheitsnotizen bekommen wie in diesen Tagen. Es freut mich sehr, dass wir auch ein bisschen über Urlaubsdestinationen sprechen wollen, denn wir wollen auch ein bisschen Ihren Urlaub vielleicht versüßen und vielleicht hören Sie ja rein, wenn wir über Dänemark sprechen. Das wollen wir heute ein bisschen tun und darf deswegen auch begrüßen meinen Ansprechpartner Andreas Fuchs, Geschäftsführer Robert C. Spieß. Nordics APS, das musst du mir noch erklären, was das heißt. Das ist wahrscheinlich irgendeine skandinavische Gesellschaftsabkürzung. Und du bist auch Leiter Projekte und Entwicklung bei Robert C. Spieß. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist, Andreas.
Ja, vielen Dank. Freue mich sehr, während der Sommerpause um ein bisschen über Dänemark und vielleicht noch andere Themen sprechen zu können.
Los geht's mit meinen drei Einstiegsfragen, die vielleicht ein bisschen anders sind, als du es gewohnt bist. Du darfst noch ein Gericht in deinem Leben essen. Bis zum Ende deiner Tage darfst du nur noch eine Mahlzeit zu dir nehmen. Was wäre das?
Das ist eine harte Frage, weil da muss ich mich entscheiden zwischen gesund bzw. süß oder herzhaft. Und im Zweifel wäre es jetzt nicht Lachen, aber ich glaube, es wäre Milchreis.
Okay, sehr außergewöhnlich. Mit Zimt oder ohne Zimt?
War mit Zimt, aber mit wenig Zucker.
Okay, immerhin. Was ist deine Lieblings-App?
Meine Lieblings-App ist die Komoot-App. Weil ich finde es immer wieder faszinierend, dass man mit einer App in der Pampa, wir haben das mal genutzt, am Lago Maggiore, die kleinsten Wege findet und man findet immer zum Ziel und das beruhigt dann doch manchmal.
Und meine letzte Einstiegsfrage ist, was ist das skurrilste Souvenir, das man aus Dänemark mitbringen könnte?
Ach, ich glaube, es gibt ja viele traditionelle Souvenire und Skurrilitäten gibt es hier viele. Aber ich denke, was für den Deutschen immer etwas ungewöhnlich ist, dass Dänemark doch noch sehr stark süßigkeitsaffin ist. Und man bekommt hier in unterschiedlichster Couleur und mit unterschiedlichen Zutaten so wunderbare Lakritz-Spezialitäten, wo man erst mal sagen würde, wenn man so eine lilafarbene Lakritzkugel bekommt, oha, was ist das denn? Also das finde ich schon ziemlich skurril in der heutigen Zeit, sowas mitzubringen.
Und vor allen Dingen hast du jetzt nicht den stinkenden Fisch genannt, den es wahrscheinlich auch in Dänemark gibt.
Ja, den gibt es auch in Dänemark, allerdings eher in Grönland. Da gibt es als Spezialität diesen fermentierten Fisch. Was glaube ich? Also ich glaube, das ist Hardcore, um es mal so rum auszudrücken.
Hast du schon mal probiert?
Nein, nein, würde ich auch, glaube ich, nicht tun. In der größten Not.
Dann steigen wir ein bisschen in die Immobilienbranche ein. Bevor wir über Dänemark sprechen, müssen wir natürlich ein bisschen über Deutschland sprechen. Und da hat sich so ein bisschen die Frage etabliert, Immobilienbranche, ist das Glas halb voll oder halb leer für dich?
Auch das Glas ist halb voll. Also gerade die letzten Wochen haben doch durchaus gezeigt, dass es wieder Licht am Horizont gibt. Das heißt, wir sind grundsätzlich eigentlich eher positiv gestimmt, was so den Ausblick angeht für die nächsten Wochen und Monate und die letzten Monate in diesem Jahr. Und von daher denke ich, sind jetzt viele nochmal im Urlaub, aber werden auch mit einem sehr guten Gefühl und mit einer positiven Einstellung wieder dann in das Geschäftsleben einsteigen. Also eher halb voll, wenn nicht sogar noch voller als halb voll.
Lassen dich so Meldungen wie Preos, Imfa kam ja gestern über den Ticker, lässt dich das, ich will nicht sagen kalt, aber ist das eine Entwicklung, die als normal gerade angesehen wird, weil sich da vieles aufgebaut hat, was jetzt bereinigt wird?
Naja, kalt lässt einen sowas natürlich nicht, weil wenn man viele Jahre so wie ich in der Immobilienbranche ist, dann kennt man auch viele der Player, schätzt sie auch sehr. Es gibt auch persönliche Kontakte. Das hat ja auch immer was zu tun mit Menschen, die dahinter stehen, sind nicht nur Unternehmen oder Firmen. Und kalt lässt einen das auf keinen Fall. Aber dass noch ein bisschen was passiert in Teilen, das ist, glaube ich, jedem bewusst, ja. Die Frage ist immer, die man sich in der Branche stellt, mit welcher Massivität gibt es noch die eine oder andere Insolvenz? Andererseits muss man dazu sagen, und das ist jetzt kein Bashing, tut ja manchmal auch eine gewisse Marktbereinigung ganz gut, weil sich einfach Geschäftsmodelle auch in Frage gestellt haben. Und ich denke, einige der Marktteilnehmer hat es insofern kalt erwischt, weil das Geschäftsmodell dann eben doch relativ einseitig aufgebaut war und sich wahnsinnig schnell die Rahmenbedingungen geändert haben, wo man eigentlich das bestehende Geschäftsmodell, was ja auch gut funktioniert hat, nicht so schnell umbauen konnte, ja.
Ist das ein normaler Zyklus, dass man vom absoluten Spezialisten zum Gemischtwarenladen wird und wieder umgekehrt?
Also ich glaube, ein normaler Zyklus ist das nicht, auch nicht in der Konsequenz oder in der Absolutität, die man im Moment hat. Ich denke, die Anpassung von Geschäftsmodellen hat es immer gegeben und gerade die Immobilienwirtschaft ist ja auch in Teilen jedenfalls sehr stark opportunitätsgetrieben. Und es gab immer schon Branchen beziehungsweise auch Assetklassen, die mal eine Zeit lang sehr, sehr gut liefen. Dann gab es wieder eine kleine, wie soll ich sagen, Krise oder etwas stärkere Marktzurückhaltung. Und somit ist es eben wahnsinnig wichtig, dass man ja ein höchst flexibles und auch ein diverses Geschäftsmodell hat. Und weil die Zyklen gibt es immer, aber sicherlich nicht in der Absolutität und mit den Konsequenzen jetzt der letzten anderthalb, 2 Jahre, weil da kamen eben viele Dinge zusammen.
Dann lass uns ein bisschen über Dänemark sprechen. Das ist wahrscheinlich das schönere Thema. Ich selbst kenne Dänemark vor allen Dingen die Westküste, die langen, irrsinnig langen Strände, die wunderschön sind, mit den Häuschen, die dann da in den Dünen stehen und die alles bieten, was man so braucht, was wirklich richtig schön ist, wenn es nicht so weit weg wäre. Man fährt relativ lange dahin. Jetzt sucht die Branche gerade vor allen Dingen nach Lösungen. In allen Bereichen hat man das Gefühl. Digitalisierung, ESG ist kaum ein Bereich, wo keine Lösungen gesucht werden. Was können wir von den Dänen vielleicht lernen?
Ja, von den Dänen denke ich, da kann man ganz, ganz viel lernen. Ich finde, für ein so kleines Land mit nur knapp 6 Millionen Einwohnern ist Dänemark wahnsinnig präsent. Und das betrifft viele Bereiche, sei es der Bereich Life Science oder sei es der Bereich Medical mit Novo Nordisk zum Beispiel als eines der führenden Unternehmen auf dem Weltmarkt zum Thema Arzneimittel mit einer sehr hohen Innovationskraft. Also ich glaube, in der Wirtschaft kann man sehr viel lernen. Man kann sehr viel lernen von den Dänen im Bereich Dienstleistung und Digitalisierung. Dänemark ist ein hochdigitalisiertes Land. Natürlich auch in Teilen mit Fragezeichen. Das heißt, jeder Bürger ist in Dänemark recht transparent. Jeder hat eine CPR-Nummer. Und es herrscht sehr große Transparenz über Einkommen, über Vermögensverhältnisse. Auch der Immobilienmarkt ist sehr, sehr transparent. Datenschutz, Fragezeichen, wäre, glaube ich, in Deutschland so nicht möglich. Also da kann man, glaube ich, eine ganze Menge lernen. Lernen kann man aber, und das finde ich immer so ein bisschen symptomatisch, gerade um die jetzige Jahreszeit, viele unserer Geschäftspartner in Dänemark, die schreiben dann so Ende Juni, Anfang Juli. Nicht schöne Ferien, sondern es gibt dann so den Satz, und einen schönen Sommer, der letztendlich ja schon ein bisschen was anderes impliziert, nämlich nicht, ich bin mal 2 Wochen weg, sondern das ist eine gedanklich längere Perspektive. Ja, und das zeigt schon so diese Gelassenheit und dass eben Work-Life-Balance doch durchaus auch sehr konsequent gelebt wird. Und das merkt man in vielen Gesellschaftsbereichen. Mit dem Preis, dass insbesondere in dänischen Metropolen eben doch sehr, sehr, wie soll ich sagen, konzentriert und fokussiert gearbeitet wird. Also die Dänen empfinde ich in der Geschäftswelt, sind, wenn sie dann arbeiten, sehr fokussiert und sehr effizient unterwegs. Aber es gilt auch von 9 bis 17 Uhr, danach nicht mehr. Hängt aber auch damit zusammen, also bei den meisten jedenfalls, dass man hier ein ausgeprägtes, wie soll ich sagen, Sozialsystem hat. Kopenhagen zum Beispiel, bei Paaren mit Kindern arbeiten eigentlich immer beide. Das ist normal. Also auch, dass Frauen in Partnerschaften arbeiten. Also da gibt es eine sehr, sehr hohe Quote. Das ist ganz selbstverständlich. Also heißt sehr starke Gleichberechtigung. Was aber eben auch bedeutet, dass es gute Schulen und eine Kinderbetreuung gibt. Und um 17 Uhr müssen die Kinder abgeholt werden von einem der beiden Partner. Und deshalb ist dann immer so 9 to 5 und danach passiert relativ wenig. Also das kann man sicherlich lernen. Und André, ich könnte dir jetzt noch ganz, ganz viele andere Dinge aufzählen, weil ich glaube insbesondere, und das kennen wir ja alle und die meisten lieben und schätzen es jedenfalls aus der Welt der Architektur, Innenarchitektur. Es gibt fantastisches dänisches Industriedesign, also aus den 50er Jahren, also sehr, sehr bekannte Designer, also insbesondere auch in der Möbelindustrie oder in den Gebrauchsgütern, doch alle, wir alle lieben, ohne jetzt Marken zu nennen, die eine oder andere dänische Marke und finden sie sehr schön, also als Design-Ikone. Es gibt sehr, sehr gute Architekten schon, auch in der Vergangenheit. Und um einen zu nennen, Arne Jacobsen oder den Herrn Utzon. Und in der Tradition hat Dänemark eben immer weitergemacht. Und das Thema Design, Architektur, Urban Planning ist eben auch für Dänemark ein großer Wirtschaftsexportfaktor.
Was zeichnet dann den Immobilienmarkt aus, wenn du sagst, das Wort Hygge ist dort quasi gelebt und nicht nur eine Plattitüde? Heißt ja auch, gibt es höhere, ja, Heimarbeitsgeschichten. Wie sieht so der Büroarbeitsplatz in Dänemark aus?
Auch der Büroarbeitsplatz in Dänemark, sofern ich das eben beurteilen kann, weil wir sind ja als Nordics APS in dem wunderbaren Blocks-Hub. Das ist so eine Innovationsschmiede und riesiger Coworking Space in Kopenhagen. Das ist eine hochmoderne Welt. Aber ich erkenne aus der Vergangenheit schon, dass insbesondere Dienstleister wie Banken schon sehr früh, wie soll ich sagen, Barrieren abgebaut haben und Großraumbüros hatten, also schon in den 80er, 90er Jahren, wo das hier noch überhaupt nicht denkbar war. Da war ja die Bank hier eher so Schalter und Barriere. Und das fand ich immer schon sehr interessant, dass das sehr offen war und sehr transparent. In der heutigen Zeit muss man dazu sagen, hat sich sicherlich insbesondere durch Corona und das Thema New Work einiges etwas nivelliert und ausbalanciert zwischen den Arbeitswelten in Dänemark und Deutschland. Ich denke, insbesondere durch das Thema Homeoffice oder New Work ist man da wesentlich dichter zusammengerückt. Hängt natürlich auch mit dem Grad der Digitalisierung zusammen. Und da war Dänemark schon immer wesentlich weiter vorne, weil die Voraussetzung für neues Arbeiten ist eben Digitalisierung. Und was ich so empfinde, ist, dass insbesondere dänische oder skandinavische Unternehmen schon sehr früh auf das Thema gesetzt haben, gemeinsam, also das Thema Team, Teamarbeit stand immer sehr stark im Vordergrund oder ist im Grunde genommen eigentlich auch eine Frage der Haltung, also gemeinsam etwas zu tun. Und da gab es ja auch schon in der Automobilindustrie in Schweden zum Beispiel, ich glaube, Volvo ist eines der ersten Unternehmen, welches wegkam von der klassischen Fließbandarbeit. Einer macht eben eine Tätigkeit und die mehrfach am Tag hinzu ein Team fertigt etwas. Und dieser Spirit, den gibt es nach wie vor heute. Und ich glaube auch so im Bereich Architektur, Design, Stadtentwicklung, dass man dort eben nicht in diesen klassischen Sparten denkt, ich bin der Stadtplaner, ich bin der Architekt, ich bin der Landschaftsarchitekt und ich bin der Innenarchitekt. Also Architektur, Design, Stadtplanung wird hier wesentlich holistischer gedacht. Das zeigt, glaube ich, auch so dieses Thema Team und Interdisziplinarität zum, als Erfolgsfaktor.
Was bedeutet das für den Immobilienmarkt? Worin unterscheidet er sich im Kern von dem, den wir in Deutschland kennen?
Also erstmal ist es sehr interessant, dass der Immobilienmarkt in Dänemark, ich hatte das vorhin eingangs erwähnt, ist im privaten Sektor, aber auch im gewerblichen Sektor wahnsinnig transparent. Das heißt, alle Immobilien sind digital, also gelistet, digitalisiert. Und man bekommt sehr differenzierte Informationen über die Immobilie, über Preise, über Transaktionen, über wirtschaftliche Themen. Also das heißt, die Immobilie als solche in Dänemark ist höchst transparent. Großer Unterschied zu Deutschland, insbesondere im privaten Sektor, ist, dass es keine oder nur so geringe Transaktionskosten gibt. Also das heißt, im privaten Sektor ist es so, man bezahlt keine Grunderwerbsteuer. Deshalb ist da wahnsinnig viel Bewegung auf dem Markt und man benötigt für die Transaktion keinen Notar. Das heißt, die Transaktionskosten sind sehr gering. Das ist im gewerblichen Bereich ähnlich oder vergleichbar. Ja, und ansonsten, was macht der Immobilienmarkt in Dänemark aus? Gut, der ist natürlich auch sehr heterogen. Viele unserer Kunden aus Deutschland, und das ist ja unser Geschäftsmodell, schauen natürlich sich erstmal die großen Städte an. Und man muss dazu sagen, vielleicht ein bisschen auch in Teilen zu Unrecht, Dänemark ist eben auch relativ zentralistisch organisiert. Wenn viele über Dänemark sprechen, insbesondere wenn es um das Thema Immobilieninvestment geht, dann ist man erstmal, kommt Kopenhagen, Kopenhagen, Kopenhagen. Und dann jemand, der sich ein bisschen besser auskennt, setzt dann vielleicht nochmal auf andere Städte wie Aarhus oder Aalborg. Und das ist, wie soll ich sagen, auch ein bisschen ein Nachteil, dass sich wirklich das Immobiliengeschäft, also das klassische Investmentgeschäft, doch sehr, sehr stark auf, ja, nur wenige Städte fokussiert und meistens auf Kopenhagen.
Jetzt gibt es ja zum Glück euch. Ich meine, ihr seid ein norddeutsch geprägtes Unternehmen mit Bremen und Hamburg. Wie kam es dazu, dass ihr gesagt habt, Mensch, lass uns doch mal den Sprung nach Dänemark wagen?
Ja, das ist eigentlich eine ganz schöne Geschichte. Als ich vor 10 Jahren bei Robert C. Schwies anfing, gab es ja auch den Bereich Projekte und Entwicklung in der Form noch nicht. Und es war damals eine strategische Entscheidung von meinem Gesellschafter Jens Lüttchen zu sagen, wir wollen unsere Expertise als Beratungshaus noch weiter ausbauen. Und da fehlt uns eigentlich noch der Baustein Projekte und Entwicklung als Beratungsleistung. Und ich habe damals schon gesagt, ich habe eine hohe Affinität zu Dänemark und insbesondere dänischen Architekten. Wir sollten diese Chance nutzen und da einfach am Ball bleiben beziehungsweise kontinuierlich das weiter ausbauen. Das haben wir dann auch in der Anfangsphase ja gemacht durch Kontakte und durch noch nicht so sehr eine intensive Kooperation, aber immer mal mit dem einen oder anderen Architekten gab es dann Themen- oder Projektansätze. Und nachdem wir so einige interessante Projektansätze hatten, wurde dann bei uns auch im Haus öfter mal die Frage an unsere deutschen Kunden gestellt, könntet ihr euch eigentlich mal vorstellen, in Dänemark was zu machen oder zu investieren? Das wurde dann mit zunehmender Anzahl von Projekten oder Opportunitäten immer intensiver. Und da das Feedback ja unglaublich positiv war, ich weiß nicht genau, ich glaube, es gibt fast niemanden, der gesagt hat, lass mich damit in Ruhe, interessiert mich nicht. Alle waren erstmal vom Grundsatz her positiv gestimmt. Ich glaube, das liegt auch daran, weil Dänemark einfach, wie soll ich sagen, so ein grün gewaschenes Land ist mit einer wahnsinnig hohen Reputation. Also viele kennen es aus dem Urlaub, haben da gute Erinnerungen dran. Dänemark steht für Nachhaltigkeit. Dänemark steht für hohe Lebensqualität. Mittlerweile steht Dänemark auch für sehr gutes Essen und Trinken, also Kultur. Dänemark hat sich sehr stark auch in den Vordergrund jetzt gebracht, die letzten Jahre zu sportlichen Ereignissen. Also es ist einfach, hat eine gute Reputation. Und Dänemark ist irgendwie ein, ich glaube, aus der Perspektive eines Investors auch ein Land, wo man sagt, ja, die haben zwar eine heterogene und eine vielfältige, aber durchaus auch eine stabile politische Landschaft. Also ich glaube, das spielt auch nochmal eine Rolle. Und haben insbesondere in den letzten Jahren ja auch mit interessanten Unternehmen einfach wirtschaftlich sehr gut performt und auf die Themen gesetzt. Ich glaube, das schwingt immer so unterschwellig mit. Wenn man über Dänemark spricht, jeder denkt dann, aha, Dänemark, ja, Windenergie, grüne Energie, Dänemark, Kopenhagen, nachhaltige Mobilität. Also die machen vieles richtig. Und somit war eben letztendlich das Feedback ein sehr, sehr positives. Und dann haben wir gesagt, gut, dann wer A sagt, muss auch B sagen, haben wir das dann verstetigt und haben vor 3 Jahren, ungefähr 3,5 Jahren, die Robert C. Spies Nordics APS gegründet als eigenständiges Unternehmen mit einem klaren Geschäftszweck. Und der Geschäftszweck ist, unseren deutschen Kunden den Markteintritt nach Dänemark zu ermöglichen und das sehr vielfältig. Also das kann wirklich sein Vermittlung des klassischen Investments. Es kann aber auch sein Vermittlung von Projektopportunitäten. Es kann aber auch sein für Retailer, aber auch für Unternehmen, einfach den Markteintritt mit unserem Netzwerk zu ermöglichen oder zu unterstützen.
APS musst du uns noch kurz erklären. Das ist wahrscheinlich eine skandinavische Gesellschaftsform.
APS ist so ähnlich wie GmbH. Also es gibt die AS, das ist dann eher so die Aktiengesellschaft und die APS ist der kleinste gemeinsame Nenner, also die GmbH, die dänische und das ist auch nochmal sehr interessant. Die Gründung einer APS, wenn man das ganz, ganz schnell möchte und einen guten Anwalt hat, dauert gefühlt 48 Stunden, dann ist das Gewerbe angemeldet, sie ist am Start und man kann loslegen. Das nur mal so zum Thema Unternehmensfreudigkeit oder wen begeistert man für den Markteintritt wie? Also das, da ist Dänemark sehr, sehr gut darauf vorbereitet, auf so etwas.
Jetzt hast du gerade schon über Digitalisierung vor allen Dingen gesprochen. Da sind die Dänen deutlich weiter als wir. Was ist mit Thema ESG vor allen Dingen auf die Immobilie bezogen? Wird das da auch gespielt? Gibt es sowas wie Bestandsentwicklungsthematiken gerade? Wie sieht es da aus?
Also Digitalisierung hatte ich schon gesagt. Ich glaube, da müssen wir einfach gar nicht drüber sprechen. Also ich kann da nur sagen, dass schon seit vielen, vielen Jahren Dänemark eben auf das Thema Digitalisierung gesetzt hat und selbst im ländlichen Raum oder in den Ferienhausgebieten gibt es Highspeed-Internet teilweise schneller als in Hamburg, also auch heute noch. Und ich glaube, das ist die Voraussetzung eigentlich für das digitale Arbeiten, beziehungsweise eben auch für eine gut funktionierende Wirtschaft. Was war die zweite Frage, André?
Alle stürzen sich gerade auf Bestand. Wie ist das in Dänemark?
Ja, das ist ähnlich, immer etwas früher schon. Also ich sag mal, Dänemark ist da bestimmt immer 5 bis 10 Jahre uns im Voraus. Also sprich, Dekarbonisierung ist ein ganz, ganz großes Thema und Kopenhagen hat sich als Stadt das Ziel gesetzt, wie viele andere auch, aber Kopenhagen wird es, denk ich, erreichen, bis 2030 mehr oder weniger CO2-Neutralität erreicht zu haben. Und das ist schon ziemlich interessant, wenn man so Kopenhagen, insbesondere Kopenhagen, die letzten 15 Jahre verfolgt, was dort alles transformiert wurde. Kopenhagen ist ja eine Stadt, die liegt ja an einem sogenannten Kanal. Und noch vor 20 Jahren war das im Grunde genommen ein relativ schmutziges Hafenbecken mit nicht so attraktiven Gebäuden rings um diesen langen Kanal, der sich einmal durch die Stadt zieht. Wenn man sich das heute anschaut, gibt es dort fantastische Wohngebäude, natürlich auch schon unter Nachhaltigkeitsaspekten gebaut. Und im Kanal wird gebadet, also reinstes Wasser. Und man hat sogar jetzt wieder unter Wasser Flora und Fauna angesiedelt. Also ich will nicht sagen, dass man das Wasser trinken sollte, aber es wird geschwommen in der Stadt. Und ich finde, das ist für mich so ein Sinnbild der Transformation, weil CO2 kann man ja nicht sehen, aber das kann man sehen. Ja, also was passiert da eigentlich? Und damit verbunden eben auch, ich bin persönlich das erste Mal vor vielen, vielen Jahren schon mit der ersten unbemannten Metro gefahren vom Flughafen in die Innenstadt. War ein ganz interessantes Erlebnis, wenn man vorne sitzt und es gibt keinen Fahrer. Und auch, dass eben vor vielen Jahren in Dänemark sehr viel Geld in das Thema Metro investiert wurde und man baut kontinuierlich immer Mobilität, Verkehrsinfrastruktur zuerst und baut dann eben neue interessante Stadtviertel wie zum Beispiel Nordhafen oder auch anderes, wird immer nachgezogen. Und man hat Dänemark natürlich oder insbesondere Kopenhagen auch die große Chance durch dieses sogenannte Fingerkonzept. Kopenhagen ist ja so aufgebaut, es gibt ein Zentrum und es gibt wie 5 Fingermagistralen, die führen zu sogenannten Vororten. Und die werden wieder reaktiviert. Das ist so ein Konzept aus den 70er, 80er Jahren, was natürlich heute aufgrund des massiven Bevölkerungszuwachses notwendig ist. Und man ist eben von der Struktur gut vorbereitet auf Wachstum.
Und es scheint auch so, als wenn das ein gesellschaftlicher Konsens sei. Also man ist durchaus stolz auf das Erreichte, anders als in Deutschland, wo es ja doch auch einen großen Gegenpol zu den ganzen Nachhaltigkeitsthemen gibt, oder?
Also ich denke, da gibt es einen sehr, sehr großen oder hohen großes Commitment. Liegt natürlich auch so ein bisschen daran, Dänemark war noch nie ein Land, was jetzt stark emittierende Großindustrie hatte wie in Deutschland. Also muss man mal so ein bisschen fairer bleiben. Dänemark war schon immer ein Land, was eher durch Dienstleistung geprägt wurde. Also sprich, die Industrie musste man nicht so stark umbauen. Und ich denke, wo es natürlich den Dänen auch wesentlich leichter fällt und wo wir in Deutschland natürlich schon das Thema Lobbyismus auch haben, ist insbesondere Thema Automobilindustrie. Es gibt ja in Dänemark keine Automobilindustrie. Und so gesehen ist man da eben auch relativ committed, wenn es dann darum geht, mal ein anderes, ein ausländisches Auto zu fahren oder zu sagen, ich setze einfach mal auf Elektromobilität. Und das ist schon sehr stark en vogue. Der gesellschaftliche Kontext, insbesondere in großen Städten wie Kopenhagen, besteht auch darin, dass man das Auto nicht als alleinigen Mobilitätsträger ansieht, sondern in Dänemark wird ja schon traditionell seit vielen, vielen Jahren ganz, ganz viel Fahrrad gefahren. Das ist, glaube ich, das Transportmittel Nummer eins. Und man hat auch vieles eben dafür getan, also in der Stadt, was das Thema der Verkehrsinfrastruktur angeht, was man heute ja in Hamburg zum Beispiel auch macht mit Fahrradschnellwegen oder ähnlichem. Also es ist auch komfortabel zu fahren. Und es ist fast schon, wie soll ich sagen, eher verpönt, wenn man mit dem Auto durch die Stadt ins Büro fährt. Also dann wird man eher schon komisch angeguckt, als wenn du das Fahrrad nimmst.
Spannend, ja. Ja, nicht umsonst ist der Zweite in der Tour de France auch ein Däne. Ja,
Ja, das
und
genau. Da muss man auch dazu sagen, ist man auch sehr stolz drauf, auf das Thema Sport und die sportlichen Erfolge.
glaube ich. Welche konkreten Projekte unterstützt ihr in Dänemark?
Ja, wir sind so zweigleisig unterwegs. Wir entwickeln oder beraten zur Entwicklung von touristischen Destinationen, insbesondere an der Westküste, weil das ist ja so auch die Region, die von vielen Deutschen schon, man kann sagen, fast seit Generationen bereist wird. Also alles so oberhalb von Römö bis über den Ringkøbing-Fjord, Wiedesande, vielleicht noch ein bisschen höher bis Tiberöen, also Westküste. Dann haben wir touristische Themen, weil wir sehr stark auf die synergetischen Effekte setzen oder die positiven Effekte, die eintreten werden durch den Bau des Fehmarn-Beltlings, also dem Tunnel zwischen Fehmarn und Lolland. Wird sich ja einiges verschieben und passieren. Das heißt, wir sind insbesondere an der Südküste Lollands in Rövihorn unterwegs zu touristischen Themen und haben kurz danach eine der größten Entwicklungen der gewerblicher Flächen mit dem Namen Nordic Business Hub. Das ist eine riesige gewerbliche Entwicklung auf ungefähr 900.000 Quadratmetern, zukünftig eben in der Mitte liegen zwischen Hamburg und Kopenhagen. Und das ist sehr spannend, zumal natürlich der Standort jetzt nicht nur die Lagegunst hat zwischen Hamburg und Kopenhagen, sondern weil Lolland aktuell auch sehr viel grüne Energie produziert. Das heißt, man produziert viel mehr, als man benötigt. Sechst Siebtel der Energie, die auf Lolland produziert wird, wird exportiert. Und das ist ein wesentlicher Faktor, um wettbewerbsfähig zu sein, auch für Unternehmen. Das ist natürlich Energie. Und da kommen dann so Schlagworte wie Power to X, also Power to was auch immer, also Wasserstoff oder auch andere Themen. Und ansonsten haben wir in Kopenhagen sehr unterschiedliche Projekte im Bereich Wohnen, Büro und Hotel, wo wir mit aktuell ausgewählten Kunden unterwegs sind, die über uns den Markteintritt nach Dänemark, Kopenhagen suchen.
Wie sind so die Erfahrungen von Deutschen, die das erste Mal in Dänemark investieren? Also was sind so die Cross-Border-Erfahrungen?
Also, wie ich vorhin schon sagte, ich glaube, viele gehen erstmal mit einer sehr positiven Grundeinstellung nach Dänemark. Es herrscht ja auch, finde ich, ein sehr faires, fast freundschaftliches, auf Augenhöhe Geschäftsgebaren. Also, die Sprache in Dänemark ist ja dann Englisch. Man kennt eigentlich nur das Du und man ist dann auch im Business relativ leisure entspannt, jedenfalls so in der Anfangsphase, wenn es um Vertragsverhandlungen geht. Und wenn es dann konkret wird, wird es etwas ernster, also sehr ernst sogar. Also da darf man die Dänen oder Skandinavier ja nicht unterschätzen. Aber es herrscht erstmal so eine große Willkommenskultur, ja. Also, und das ist sehr positiv. Ich glaube, die größten Hürden für unsere deutschen Kunden ist insbesondere aktuell das Thema Finanzierung. Da gibt es leider, würde ich sagen, noch sehr, sehr starke Vorbehalte deutscher Bankinstitute, unseren deutschen Kunden für dänische Investments das Geld zur Verfügung zu stellen. Und auch die dänischen Banken sind da relativ stark zurückhaltend. Das heißt, die größte Hürde, würde ich sagen, ist eigentlich, wenn es dann wirklich zum Schwur kommt, das Thema der Finanzierung am Ende.
Jetzt sang Michael Holm schon, Dänen lügen nicht. Stimmt das im Geschäftsgebaren?
Also ich denke, da nimmt man, denn das nimmt sich nicht viel. Also das ist vielleicht nach außen hin etwas manchmal freundlicher, aber was ich vorhin schon sagte, das ist Fairplay, aber der Skandinavier oder auch der Däne weiß schon, wenn es ums Geld geht, wie man Geld verdient. Sonst wären sie auch nicht da, wo sie heute sind und ein Land mit einem relativ hohen Wohlstand.
Was suchen die denn? Ist das eher Investmentkapital? Ist das konkrete Unternehmensansiedlungen? Wie sind die denn da unterwegs?
Also es gibt ja in dem Fall, André, da nicht so die Dänen. Wir haben ja sehr unterschiedliche Kunden. Es gibt Kunden, die haben Grundstücke oder Bestandsimmobilien, die suchen einfach vielleicht nach einem deutschen Mieter oder aber auch Projektentwickler, der vielleicht das Grundstück übernimmt und weiterentwickelt. Es gibt natürlich dann auch dänische Investoren, Projektentwickler, die nach deutschen Unternehmen als Mieter suchen oder aber eben auch zum Beispiel nach Hotelbetreibern, also einfach sichere Mietverträge, Pachtverträge oder Unternehmen, die eben ein paar tausend Quadratmeter in einer Immobilie, wo sie einen Mietvertrag unterzeichnen. Die Kommunen selbst, das muss man auch ein bisschen unterscheiden, Kopenhagen oder die Städte haben natürlich großes Interesse, deutsche Unternehmen anzusiedeln, also Thema Wirtschaftsförderung. Und die kleineren Orte, insbesondere die touristischen Destinationen, die haben alle das gleiche Ziel. Dänemark ist ja sehr stark geprägt von diesem Sommerhaus-Thema. Du hattest es vorhin gesagt, ja. Also gefühlt hat ja jeder Däne ein Sommerhaus. Ich glaube, rein statistisch ist jeder Zweite, das ist Tradition. Und das da genießen auch viele Deutsche, das Sommerhaus dann eben zu mieten eines dänischen Eigentümers. Aber insbesondere die Küstenregionen wollen eigentlich mehr Quality Tourism. Also man hat erkannt, Tourismus ist nicht nur 14 Tage Sommerurlaub, die wollen den Ganzjahrestourismus, die wollen andere Formen des Tourismus, die wollen natürlich auch stärker ökologischen Tourismus und die wollen so ein bisschen das Thema Vacation, also Coworking zusammen mit Urlaub von Donnerstag bis Freitag. Also die wollen ein anderes neues Angebot. Und da ist es in der touristischen Landschaft in Dänemark relativ dünn, was eben das Thema der Betreiberqualität angeht. Und da guckt man sehr stark, kann es nicht deutsche Betreiber geben, die in solchen Formaten erfolgreich sind, die sich skalieren und dann mal über die Grenze gehen und im Grunde genommen dort ihr Geschäft machen. Das suchen die Kommunen.
Und dann aber natürlich mit Ganzjahresformaten. Ich meine, in Dänemark ist der Winter wahrscheinlich ähnlich wie in Norddeutschland. Sind das
Genau.
dann so Centerpark-Formate oder was sind das
Ja,
dann?
es gibt natürlich einerseits klar für unterschiedliche Zielgruppen, das ist nach wie vor noch ein Thema. Es gibt ja Lalandia oder Center Parks oder Landal Green Parks, das sind ja diese klassischen Ferienparks für die Familie. Aber man zielt vielmehr auch auf die sogenannten Double Income No Kids, Singles, also möchte andere Zielgruppen erreichen als nur die Familie. Und durch das Thema Homeoffice oder Flexwork geht das natürlich wesentlich besser. Und man zielt eben darauf, einfach neue Zielgruppen sich zu erschließen. Aber das geht nur, indem man eben neue attraktive Formate etabliert, welche eben nicht das Sommerhaus sind. Und durch diese neuen Formate erreicht man dann eine höhere Frequenz. Eine höhere Frequenz heißt für die Kommunen auch im Zweifel höhere Umsätze im Bereich Retail, Gastronomie. Und im Umkehrschluss muss man dazu sagen, dass natürlich bei einem attraktiven Format man auch gerne mal in den etwas schlechteren Jahreszeiten dahin fährt, wobei der Dänemark-Urlauber kennt eigentlich keine schlechte Jahreszeit, die ist immer nur unterschiedlich. Also November kann auch gut sein, wenn man das mag, bei 5 Grad und Sturm am Strand spazieren zu gehen.
Absolut. Ich bin selbst Norddeutscher. Herbst ist für mich die liebste Jahreszeit eigentlich. Ich sage immer, da kann man das Hirn einmal schön durchblasen lassen. Ja, das ist eigentlich immer ganz schön. Hat sich viel getan in puncto Infrastruktur bei den Dänen. Ich habe immer damals bemängelt, schon eine Weile her, wo wir uns mit Freunden immer Ferienhäuser gemietet haben in Dänemark. Und die Infrastruktur war immer das Problem. Ja, es gab immer nur einen winzigen Tante-Emma-Laden. Man musste Ewigkeiten da irgendwie hinfahren. Hat sich das geändert oder ist das immer noch teilweise so?
Nee, das hat sich schon geändert. Meine größte Kritik ist, dass es nach wie vor viele dieser Feriendestinationen gibt, die man nur mit dem Auto, also individual erreichen kann. Also ich finde, das Schienennetz in Dänemark, das hat noch Luft nach oben, also abgesehen von Kopenhagen. Also ich glaube, da könnte man nochmal wesentlich stärker investieren. Und ansonsten gibt es durchaus eine sehr attraktive und sehr gute Versorgungslage, wobei, gut, das ist jetzt ein bisschen Kritik, die natürlich auch dann schon in Anführungsstrichen etwas monopolisiert ist. Es gibt zwei, drei Player in Dänemark, die bestimmen den Markt. Und es gibt ja mittlerweile auch deutsche Unternehmen aus dem Bereich des Discounters. Eins, was in Dänemark sehr erfolgreich ist und sehr expansiv unterwegs ist und die natürlich auch erkannt haben, dass man die Touristen anzapfen sollte. Und das finde ich immer so ein bisschen unauthentisch, wenn man dann in Dänemark da einkauft, wo man vielleicht auch in Deutschland einkaufen würde,
Stimmt.
ohne jetzt Namen zu nennen, ja. Das, ja.
Hast du völlig recht, du kennst den Deutschen, ja. Kannst du noch was zum Thema Rendite-Risikoprofil sagen? Ist das vergleichbar in Dänemark wie in Deutschland? Gibt es bestimmte Themen, auf die man in Dänemark achten muss, die in Deutschland vielleicht obsolet sind?
Ja, wir vermitteln natürlich in erster Linie Investmentgeschäft nach Kopenhagen und die Renditen sind dort, ja, sag mal, vergleichbar wie eigentlich auch in den Assetklassen in Deutschland, in Teilen vielleicht ein klein bisschen höher. Aber das Thema Rendite ist natürlich für unsere Kunden schon wichtig, aber viel wichtiger ist letztendlich die Perspektive und die Wachstumsstory einer Stadt oder Region, ja. Und ich denke, ohne jetzt einem unserer Investoren da vorgreifen zu wollen, man akzeptiert lieber vielleicht eine etwas geringere Anfangsrendite, weiß aber, dass man zum Beispiel in Kopenhagen in einen wahnsinnig prosperierenden Markt investiert, der sich fantastisch entwickeln wird. Ich glaube, das muss man so ein bisschen immer, das schwingt, glaube ich, immer mit, ja. Es ist nicht nur rein die Rendite, auf die man schielt. Und Kopenhagen insbesondere bietet eben durchaus viel Potenzial. Ich habe die Zahlen, die aktuellen, nicht unmittelbar im Kopf, aber ich weiß, noch so vor 1, 2 Jahren zogen jeden Monat 1.000 neue Menschen nach Kopenhagen. Und das sind dann Menschen, die gut ausgebildet sind, die jung sind, weil sie es einfach hip und cool finden, in Kopenhagen zu sein und dort einen Job suchen. Und das machen die Dänen auch relativ gut oder attraktiv. Man kann ja in Dänemark natürlich auch studieren, zum Beispiel in Kopenhagen, und bekommt, sofern man einen kleinen Minijob hat, ich glaube im Monat sind es 800 € als Studienunterstützung. Das ist indirekt so eine kleine Wirtschaftsförderung oder ja, man begeistert schon Studenten für die Stadt, indem man sie mit diesem kleinen Anreiz lockt und viele bleiben dann eben da und arbeiten dort weiter. Und das finde ich sehr attraktiv und sehr interessant.
Zwei Fragen habe ich noch. Zum einen, was können beide Länder voneinander lernen, wenn es auch um Krisenbewältigung gibt? Weil ich sag mal, Immobilienkrise gibt es wahrscheinlich auch in Dänemark, vermute ich mal. Wie geht man dann damit um? Und vielleicht, wie kann man davon gegenseitig lernen?
Ja, man auch Dänemark ist nicht resilient. Man merkt das hier schon auch. Also wie soll ich sagen, die Krise oder die geänderten Rahmenbedingungen gehen auch an Dänemark nicht vorbei. Ich denke, was man ein bisschen lernen könnte aus der deutschen Perspektive, ist vielleicht ein etwas flexibleres, beweglicheres Finanzierungsbankensystem. Da sind die Dänen etwas beweglicher, so empfinde ich das jedenfalls. Und ich denke, wovon man auf jeden Fall lernen kann, ist, dass man frühzeitig, um resilient zu sein, auf die Zukunftsthemen der Zeit setzt, ja? Also, dass man frühzeitig ein Investment in die Zukunft tätigt. Und meine Dänemark ist im Moment aktuell ganz vorne zu den Themen Energie. Damit verbunden natürlich Digitalisierung, Datacenter und alles, was um das Thema Life Science herum sich so entwickelt. Da ist Dänemark auch eines der führenden Life Science Cluster Europas nach Basel, also Kopenhagen. Und das sind, glaube ich, die Themen der Zukunft. Und glaub, vorbereiten oder lernen kann man insofern nur, dass man sich eben frühzeitig versucht, resilient zu machen und nicht, wie das vielleicht in Teilen in der deutschen Wirtschaft gewesen ist, das kann man natürlich jetzt nicht verallgemeinern, zu sagen, wir waren schon immer erfolgreich und es wird irgendwie weitergehen, ist in Teilen vielleicht aufgrund dieses Erfolgs etwas borniert und stellt sein Geschäftsmodell zu spät um. Und ich glaube, da kann man so ein bisschen lernen. Ja, was können die Dänen von den Deutschen lernen? Nur, das ist eine gute Frage. Da wüsste ich im Moment aktuell, ehrlich gesagt, nicht so viel, weil Deutschland guckt sich aktuell immer sehr viel von Dänemark ab, insbesondere zum Thema Stadtentwicklung, Architektur.
Meine Abschlussfrage, die ich immer stelle: Was wünschst du dir von Politik und Immobilienbranche?
Von der Immobilienbranche und also Politik, insbesondere in Deutschland, wünsche ich mir, dass man, aber das ist natürlich systemimmanent. Oft werden ja solche Entscheidungen, die man trifft, getroffen aus sehr stark auch persönlichen Beweggründen, was das Thema der Popularität angeht, der eigenen, ja, in einer Legislaturperiode von 4 Jahren. Und insbesondere Stadtentwicklung und Immobilienwirtschaft ist eben kein 4-Jahres-Game. Das hat wesentlich längere Perspektiven. Und ich glaube, das ist das Hauptproblem, dass man eben nicht sehr weit vorausschauend denkt und die entsprechenden Gesetze oder aber auch Maßnahmen auf den Weg bringt. Und was ich mir auch wünschen würde, insbesondere von Politik, ist eben eine noch stärkere Interdisziplinarität im Denken und Handeln, also die Dinge vernetzt zu denken und nicht nebeneinander, weil das betrifft ja auch die Immobilienwirtschaft. Ich glaube, das ist der Schlüssel zum Erfolg. Das haben ja viele Marktteilnehmer auch gemerkt, gerade in der jetzigen Zeit. Letztendlich geht es nur gemeinsam, ja, und im Abwägen unterschiedlichen Interessen, um dann eine Lösung zu finden und nicht auf seiner Position zu verharren oder zu beharren. Und da ist meines Erachtens aktuell, insbesondere in der Politik in Deutschland, noch viel zu tun, weil letztendlich befinden wir uns ja in einer Art Sackgasse zu vielen Themen. Ich glaube, man hat das Thema ESG, Nachhaltigkeit in Teilen oder auch Baustandards völlig überzogen, also aus einer guten Haltung heraus, ja. Aber die Gleichung geht jetzt eben nicht mehr auf. Und ich glaube, man muss da wieder ein bisschen mehr mit Augenmaß fahren. Und das ist natürlich in Teilen schwierig, Thema Gesichtsverlust. Und was hat man mal als Politiker versprochen?
Glaubst du, dass diese Legislaturperiode noch was passiert?
Wenn dann nur so viel, dass es meines Erachtens viel zu wenig ist. Also es müsste wesentlich konsequenter mal in Teilen downgegradet werden. Aber das ist halt auch hochkomplex, weil da gehört ja nicht nur die Politik dazu, es gehört ja auch die Bauwirtschaft dazu, also verschiedene Player. Und da habe ich manchmal so das Gefühl, dass dort der Austausch nicht in der Form getätigt wird, der eigentlich notwendig wäre, um gemeinsame Lösung zu finden. Weil ich meine, die Themen liegen auf der Hand. Politik ist unter Druck, brauchen im Zweifel, jeder weiß es, wesentlich mehr Wohnungsbau. Oder wir brauchen mehr Wohnungen in Deutschland. Aber unter den aktuellen Rahmenbedingungen macht es aus der Privatwirtschaft überhaupt keinen Sinn, Wohnungen zu produzieren. Also in Teilen jedenfalls. Mhm. Also nicht in jeder Region, aber in vielen. Und das passt eben nicht mehr zusammen. Und ich glaube, da ist man noch nicht so weit, dass man sich mal wirklich an den Tisch setzt und sagt so, wie bekommen wir das denn jetzt gemeinsam gelöst? Da gibt es noch zu starke Positionen.
Vielen Dank, Andreas Fuchs von Robert C. Spieß, für das Gespräch, in dem wir nicht nur über Dänemark als Urlaubsdestination sprachen, sondern auch als Investmentstandort für deutsche Investoren. Vielen Dank für das Gespräch und bis zum nächsten Mal bei im Talk.